ich probiere wenigstens nicht die Kultur, einfach auch die Menschheitsgeschichte nicht zu schädigen. Ich bin sehr für Forschung und für neue Medikamente zu finden und so. Ich meine, das ist eigentlich ein grossartiges und ein grosses Projekt, oder? Aber das ist nichts, was ich etwas Übernatürliches brauche oder Übernatürliches drin sehe.
Es sind vor allem Männer gewesen in den ersten Jahrhundert bis weit in die in der heutigen Zeit, was die Führer, Herrscher, Fürsten, Kirchenfürsten aus dem, was Jesus in die Welt gebracht hat, gemacht haben. Und ich möchte natürlich zurückfragen, was hat denn der Jesus hineingebracht? Ich würde behaupten, oder ich behaupte, dass vieles, wo wir heute würden sagen, das ist gesund, eine gesunde Religiosität, ein gesunder Glaube, ist nahe bei dem, was Jesus initiiert hat, in den 3 Jahren, wo er gewirkt hat.
Glaubenssache. Gespräche über Glauben, Kirche und Religion. Der Podcast von ERF Media Schweiz über die grossen Lebens-, Glaubens- und Kirchenthemen.
Es ist vielleicht die Frage von allen Fragen, die unser Leben beschäftigen. Von wo kommen wir eigentlich? Ist alles einfach nur ein Zufall, dass wir Menschen und unsere Erde existieren? Oder steckt da wirklich ein Schöpfer dahinter? Ein intelligentes, allmächtiges Wesen, das man gerne einmal als Gott bezeichnet. Gibt es den Gott wirklich? Oder ist er einfach nur eine Vorstellung von uns Menschen? Ich bin der Karl Dietli und diese Frage wollen wir heute in dieser Folge klären.
Ich begrüsse heute in dieser Runde den Markus Giger. Er ist Pfarrer bei der Street Church, einem Projekt der reformierten Kirche der Stadt Zürich und auch Gefängnisseelsorger. Markus, herzlich willkommen, schön bist du da.
Danke vielmals für die Einladung.
Und dann der Valentin Abgottspon, Freidenker und Leiter von humanistischen Zeremonien. Du kommst ursprünglich aus dem Wallis, bist aber von Lyss aus dem Kanton Bern herangereist. Ist das richtig?
Richtig, ja.
Danke für die Einladung. Herzlich willkommen, ja. Markus, Valentin, die haben ja beide unterschiedliche Weltansichten, oder? Darum frage ich euch jetzt auch gerade zum Einstieg, auch unterschiedlich, wann habt ihr das letzte Mal gemerkt, dass es einen Gott gibt, jetzt Markus in deinem Fall, oder eben nicht, Valentin? Fangen doch gerade an, Markus, bei dir.
Ich würde jetzt gerne mal gerade ein bisschen provokativ einsteigen und sagen, ich habe mich beim Vorbereiten selber gefragt, wo zweifle ich eigentlich an dem ganzen Glaubenssystem, das für mich selbstverständlich ist. Und da muss ich sagen, in der letzten Zeit, in den letzten 2 Jahren, wenn ich einen Kirill, Patriarch von Moskau, höre, wie er im Namen vom Christentum einen Ukraine-Krieg nicht nur legitimiert, sondern segnet, absegnet, dann komme ich natürlich eine Krise über, oder? Also am institutionellen Christentum. Und das finde ich schon noch wichtig. Vielleicht gibt es auch gerade ein bisschen die Richtung vor, wo uns das Gespräch hingehen könnte, um es ein bisschen schon zu definieren. Ich glaube nämlich, Valentin, dass wir über die institutionelle Religion relativ schnell einig uns werden. Und da müssen wir nicht lange darüber streiten. Da habe ich mehr als nur Zweifel und da kämpfe ich auch.
Das wäre jetzt, wenn man eine Fußballtaktik zurechtgelegt hätte, in meinem Fall. Du hättest mich jetzt klassisch schon auskontert.
Ich möchte auch, dass wir miteinander uns da über Bereiche streiten, die gar nicht nötig sind. Gross zu streiten, das lohnt sich nicht. Mhm. Aber als ich Gott letztes Mal erlebt habe, das ist immer schwierig zu sagen, aber als ich einen Eindruck bekommen habe, dass der Gott präsent ist, das war kürzlich bei der Dominikanischen Republik, weil wir dort dürfen im Rahmen von einem Hilfsprojekt einen jungen Mann in die Schweiz holen, der schwere Behinderung hat und der wird gratis in der Schultestklinik operiert. Und im Rahmen von dieser Reise bin ich unterwegs gewesen mit Haitianern. Mhm. Und Haitianer in der Dominikanischen Republik, die haben einen ganz schweren Stand im Moment, obwohl es im eigenen Land im Moment die Hölle ist. Flüchten da sehr viele, probieren zu flüchten, sind aber nicht beliebt, werden zum Teil richtig entjagt von der Migrationspolizei. Und wir sind dort auf dem Land gewesen und ich habe dort in eine Familie hineingeschaut. Und zwar eine Familie, die selber haitianische Wurzeln hat, seit ein paar Jahren in der Dominikanischen Republik lebt und in bitterster Armut lebt. Selber kaum genug zu essen hat. Und was mich tief beeindruckt hat, dass die Familie wie selbstverständlich in diesen beengten Verhältnissen noch haitianische Flüchtlinge aufnimmt. Also man muss sich das vorstellen, selber fast nichts auf dem Tisch. Und in einer Selbstverständlichkeit werden da Menschen beherbergt. Es ist eine notvolle Situation, die wissen oft nicht, wie es weitergeht am nächsten Tag. Und trotzdem, es war keine Stimmung von der Verzweiflung, sondern eine Zuversicht, Vertrauen in die Gegenwart von Gott. Und eine Selbstverständlichkeit, wie die Menschen probieren, eines der ganz wichtigen und zentralen Gebote der Evangelien, nämlich zu lieben und zu teilen, zu leben. Das hat mich tief beeindruckt. Und ich habe wirklich mehrfach gedacht, ich nimm eigentlich ganz stark die Präsenz von Jesus wahr. Er ist lebendig, er ist da, so wie er es auch versprochen hat. In dieser Familie, in dieser schwierigen Umgebung.
Und das ist auch etwas, wo wir uns als Schweizer, wenn wir jetzt vielleicht noch nie aus unserem Gärtli rausgekommen sind oder auch aus dem Kontinent, uns gar nicht vorstellen können, so die Lebensumstände und die Wirklichkeit, die sie drin leben. Valentin, jetzt, der Markus hat sich ja schon ein bisschen angenähert vorher. Jetzt nimmt es ihm unter, willst du dich auch annähern? Oder sonst wäre einfach auch meine Frage, jetzt, wann hast du das letzte Mal eben genau eine Situation gehabt, wo du gemerkt hast, hey, deine Weltanschauung tut das auch wieder untermauern, dass es ja in dem Sinn keinen Gott gibt oder geben kann?
Es ist ja immer schwierig, was für ein Gott da überhaupt soll sein, oder? Über das Gottesbild, was du jetzt... Ich habe das Gefühl, du hast nur das Gefühl, du hast das erfahren, oder? Ich habe das Gefühl, du hast nur das Gefühl, da Jesus Christus erlebt zu haben in der Güte, in den Handlungen von diesen Menschen, oder? Das ist meine Sichtweise auf das. Ich sehe einfach keine Beweise dafür, dass da ein personaler oder was auch immer, ein pantheistischer Gott oder so existieren soll. Ich brauche das auch nicht. Aber die Frage ist ja so gestellt, wann erlebe ich das? Ja, ich erlebe ja nicht aktiv, oho, das ist jetzt ein Beweis dafür, dass Gott nicht existiert. Es ist für mich etwas, was in dem Sinn keine Rolle spielt. Mein Weltbild ist eins, das aber ohne Gott auskommt. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich noch die Unterscheidung zwischen Gott, Gottesgläubigen und nachher zwischen Religion und Kirche und das. Und der Gottesgläubige muss ja nicht einmal etwas mit Institutionen zu tun haben. Oder man kann sehr gut ohne Kirche und ohne die Traditionen irgendeine Art Gottesbild haben. Bei mir ist es einfach so, dass wenn ich jetzt etwas Ähnliches, wie du geschildert hast, oder, dann bin ich froh, dass es eben auch das im Mensch gibt, also der Impetus, das helfen wollen und nachher auch wirklich helfen, euch gerade Leute, was nicht so einfach ist für die im Leben oder denen, was nicht so gut geht, dass euch die helfen. Also das ganze Soziale, dass der Mensch aber nicht einfach nur ein Egoist ist, sondern auch ein Altruist, dass er euch teilweise andere Lebewesen einfach auch mit denen sorgfältig umgeht, mit der Umwelt nicht einfach so nur Raubbau macht. In diesen ganzen Sachen, wo ich, sagen wir denen mal, positive Handlungen, positive Einstellungen, die nehme ich halt nicht als Hinweis oder als Beweis. Ich will dir nicht einmal das naiv unterstellen. Und du nimmst dir das auch nicht als Gottesbeweis in dem Sinn, aber einfach als Hinweis. Ich rechne das einfach nicht auf der Waage dahin. Und in dem Sinn erlebe ich nicht...
Dass das könnte sein?
Also, es ist einfach euch, der Mensch ist euch vernunftbegabt, oder? Nur schon Schicht reinversetzen und die anderen, also, kann noch nachvollziehen, ey, mir geht's vielleicht auch mal schlecht oder schlechter. Das kann anfangen bei sozialen Systemen, oder? Bei Sicherheit, bei Netzen, oder? Dass man einfach selber euch einfacher schnüfft, wenn man weiss, ja, wenn ich mal arbeitslos werde, dann habe ich da wenigstens eine übergangsmässige Entschädigung und so. Also, es lässt sich ganz vieles euch erklären, aber ohne eine göttlich installierte Ethik oder so anzunehmen. Oder sogar, aber ich brauche euch keine möglicherweise strafenden Gott oder so, um mich anständig zu verhalten. Also, ich brauche, so habe ich wenigstens das Gefühl, nicht die Drohung mit Strafen von einem Gott, sondern ich probiere das immanent, also eine robuste Ethik, also eine, die ein gutes Fundament hat, nicht fundamentalistisch, im Sinne von unhinterfragbar, aber ein gutes Fundament, der andere möglichst wenig schädigen, möglichst wenig Leid verursachen, die Welt möglichst so hinterlassen, dass andere noch etwas damit können und anfangen und dem anderen gegenüber positiv, grundsätzlich positiv eingestellt sein und gut zu tun, statt schlecht zu tun.
Ich sehe, wir sind schon voll in der Diskussion drin, darum können wir eigentlich auch gerade weiterfahren und voll drin hineinsteigen. Valentin, wenn wir gerade bei dir bleiben. Du hast ja vorher eben von diesen Beweisen geredet, die dir fehlen. Eben, darum nochmal, also jetzt vielleicht zuerst mal auch meine Frage, warum glaubst du nicht, dass es einen Gott gibt? Und wenn wir nochmal aufgreifen wollen, die Beweise, die du vorher gesagt hast, was sind denn das für Beweise, die du müsstest haben? Also wirklich schwarz auf weiß, muss es wirklich ein Faktenbeweis sein? Oder kann es auch etwas sein, wo man seelisch irgendwie offensichtlicher kann spüren?
Gespür, Emotion und so Erlebnis kehren ja zum Mensch. Das Gegenteil von rational ist ja nicht emotional. Der Mensch ist ein emotionales Wesen. Ich habe auch Momente von Ergriffenheit und Kunst, Musik, ja, einfach Gemeinschaft, Erleben, Familie, Liebe und so weiter. Das ist wichtig. Also das spüre ich. Aber eine Gottespräsenz spüre ich halt in dem Sinn nicht. Da bin ich einfach ein bisschen auf einer anderen Schiene. Ich habe ja aber auch nicht den aktiven Glauben, dass Gott nicht existiert. Also ich glaube einfach nicht, dass es Gott gibt, oder? Es ist nicht ein aktives und angestrengtes, in diesem Moment hier glaube ich jetzt gerade daran, dass es nicht eine Existenz von Gott geben kann. Für mich ist das einfach
eine Überzeugung, oder?
Ja, es ist zwar eine Überzeugung, aber in dem Sinn, wenn jetzt da ein personaler Gott würde kommen, hier an die Tür klopft und kommt ich an und kann mir beweisen, dass er da das Allmächtige ist, dann muss ich fragen, ja, warum denn das ganze Leid und so weiter. Ich wäre wahrscheinlich schwer zu überzeugen davon, dass es noch wirklich gibt, oder? Und wer müsse das wieder sein? Ich hätte wahrscheinlich sogar, ja, ich würde sogar sagen, so wie das Universum jetzt aufgebaut ist, auch mit all dem Leid, was es gibt, wäre so an Gott überhaupt der Anbetung würdig oder wäre er überhaupt ehrenswert, verehrungswürdig oder so. Also bei mir ist es so, dass ich einfach keinen Beweis dafür sehe, aber ich sehe auch keine Notwendigkeit, dass wir unser Leben im 21. Jahrhundert in der Schweiz, aber auch weltweit, auf einen Gottesglauben müssen basieren. Wenn ich aber Leute sehe, die das Bedürfnis mehr haben, dann, ich gehe ja nicht missionieren, ich sage meine Meinung, oder? Aber es kann durchaus auch sein, dass man einfach auch gut aneinander vorbeikommt. Wir haben politisch und gesellschaftlich viele andere Fragen, wo wir Gemeinsamkeiten haben und wo man einfach die Gottesfrage auch ausklammern kann. Aber heute sind wir tatsächlich hier, um ein bisschen über das zu reden und ein bisschen an die Wurzeln zu gehen. Ich brauche noch einfach nicht.
Ja, also, das ist ein interessanter Fakt, oder? Und ich bin jetzt ein Mensch, ich bin atheistisch aufgewachsen, oder? Ich habe wirklich an nichts geglaubt. Mein Vater hat mir auch gesagt, wenn du stirbst, wird mal nichts mehr sein. Ich bin mit dem Glauben gelaufen. Ich bin auch mit dem gefahren. In dem Sinn nicht immer gut gefahren, weil ich bin eher ein Typ gewesen, der immer ein bisschen die Aussenseite war an der Schule. Wenn du halt, sage ich mal, eine Zahnspange hast und eine Brille und ich habe jetzt auch nicht die besten Augen, dann kommst du ein bisschen drunter, oder? Und das Leben hat mir schneller immer mal einen Streich gespielt. Und bei mir hat es wirklich so einen Gottesmoment gegeben. Und seitdem würde ich mich als glaubender Mensch bezeichnen und von dem her, der klare Gottesbeweis 1 zu 1 auf dem Papier kann ich natürlich nicht geben. Ich verknüpfe es durch Erlebnis, ich verknüpfe es durch Überzeugungen, durch das, was ich in der Bibel lese, wenn ich die Welt jetzt wahrnehme. Das ist ein Stück weit wie eine neue Brille, die ich anhabe und auch wie es meinen Charakter verändert hat. So wie ein bisschen von einer Loser-Mentalität zu einer Winner-Mentalität. Ich könnte noch vieles Zeug sagen, oder? Wie ich das Gefühl habe, wie mein ganzer Pfad hat sich in dem innen verändert. Aber es wäre nicht so, dass ich manchmal auch nicht zweifle. Und du hast ja auch vorher gesagt, Markus, du zweifelst. Du hast auch das Beispiel gebracht, wo du Gott siehst. Vielleicht kannst du noch ein paar andere Beispiele bringen, warum du trotzdem noch an einen Gott glaubst.
Ja, ein Beispiel aufführen, da kann man endlos Beispiel und Gegenbeispiel anführen. Und ich denke, Glauben bleibt natürlich das Letzte ganz stark individuelle und subjektive Angelegenheit. Ich denke, wir sind auch ein Stück weit über die Periode hinweg, wo man probiert, mit Gottes Beweis entweder Gott nachzuweisen oder eben zu negieren. Das haben wir Gott sei Dank hinter uns. Was ich aber schon spannend finde, ist, über Gottes Bilder zu reden. Braucht man überhaupt ein Gott, ist eine Frage, die mich brennend interessiert. Man könnte auch anders formulieren, brauchen wir eine Referenz außerhalb von uns Menschen. Du hast vorhin die Vernunft angesprochen, oder? Und ich denke, du brauchst den Vernunftbegriff in einer vernünftigen Art und Weise. Die Vernunft kann uns sehr helfen. Das Problem ist natürlich, dass auch ein Herr Putin zum Beispiel würde sagen, er argumentiert vernünftig. Oder auch eine nordkoreanische Herrscherdynastie würde seit Jahrzehnten das für sich in Anspruch nehmen, dass sie vernünftig argumentiert. Es sind übrigens zwei von der Geschichte her auch Völker mit sehr atheistischen Geschichten. Um da einfach eine Klammer aufzutun, Atheismus führt nicht unbedingt zu mehr Humanismus, aber da sind wir uns wahrscheinlich einig. Oder? Also genauso wie man kann sagen, das Christentum hat nicht einfach zu viel Humanismus automatisch geführt, in Europa insbesondere, aber auch weltweit. Das kann man dann auf die Ebene von Institutionalismus, Gefahren von Institutionen, von Ideologien. Das können wir alles auf dieser Ebene abhandeln. Aber was mich wirklich interessiert, ist so eine Frage, was haben wir denn für Gottesbilder im Sinn auch als Aussenreferenz? Brauchen wir so eine Aussenreferenz? Und ich würde es mal behaupten, aber vielleicht kannst du mir dann da entgegenheben, Valentin, ich würde behaupten, gell, wenn wir jetzt da sitzen und über Glauben reden, dann sind wir, und wir können gar nicht anders, enorm geprägt von 2000 Jahren christlicher Geschichte, jüdisch-christlicher Geschichte. Bis hin, dass wir hier hocken können und in der grossen Freiheit und individuellen Freiheit auch über das reden. Ich glaube, das ist eine Errungenschaft vom jüdischen christlichen Denken. Auch oft gegen die Institution der Kirche hat das dann errungen werden müssen. Gebe ich dir durchaus recht. Das würdest du wahrscheinlich jetzt auch ins Feld führen. Aber wir können nicht daraus raus. Und ich meinte, wenn ich jetzt so eine Bilanz würde ziehen für mich, es ist durchaus vernünftiger, eine äussere Referenz zu haben, wo der Mensch auch ein Stück weit kritisch reflektiert in dem, was er macht. Dass der Mensch sich nicht nur absolut setzen muss, weil das ist ja dann auch schwierig, wenn du sagst, es gibt keinen Aussenbezug, es gibt keine übergeordnete Grösse oder, ich sage auch jetzt bewusst mal, Macht, wo eben Mächtigkeit hat, dich zu hinterfragen, dann kann es gefährlich werden. Wenn der Mensch letzte Instanz ist, das könnte man, glaube ich, jetzt auch zeigen, sowohl in der europäischen Geschichte wie auch weltweit, dann wird es unter Umständen sehr schnell sehr hässlich.
Also sehr quasi deutlich. Auch, wenn du sagst, ich bin Gott, oder? Wenn der Mensch würde sagen, ich bin...
Einfach letzte Referenz, oder? Ich entscheide, ohne dass ich in irgendeiner Form Rechenschaft ablegen muss. Das war übrigens eine Diskussion, die mal der Moritz Leuenberg, Altbundesrat, gesagt hat. Er sagt dafür, dass das in der Bundesverfassung die Präambel bleibt, weil das ist eine Art wie die Erinnerung daran, dass wir als Mensch, auch Regierende, müssen jemandem gegenüber das, was wir machen, auch verantworten.
Die hat man ja auch schon wollen abschaffen, oder? Die Präambel. Genau. Würdest du sie abschaffen, Valentin? Wollen?
Ich würde tatsächlich die Präambel anders formulieren. Also an Gottes Anrufung oder Anbetung entspricht nicht mehr der gesellschaftlichen Realität, auch nicht der Bevölkerung. Es ist auf eine Art ein bisschen ausschliessend. Also quasi, wenn es so früh in dem Text die Gottesanrufung ist. Es gibt aber wichtigere Probleme in der Schweiz und weltweit als die Präambel von einer Verfassung.
Das sind wir uns einig.
Auf der anderen Seite müssen wir uns sagen, oder auf der einen Seite, die was wollen Trip halten, sagen immer, ja, die Präambel hat ja eh keine juristische Kraft, oder? Also sei es nicht schlimm, wenn es drin bleibt. Und trotzdem, wenn es dann wieder irgendwie darum geht, aber christliche Werte oder so, wird dann darauf referenziert, ja, aber es steht ja da ganz am Anfang. Also es ist so ein bisschen wie, ja, ein zweischneidiges Schwert. Bei dem Rückbezug aber, Schicht in den Dienst oder unterhalb von etwas grösserem Stellen, finde ich wichtig, was man da damit meint, oder? Wenn wir also tatsächlich irgendwas wie an Gottesbegriff oder einfach an ein Eingebettetsein finden oder fühlen, dann finde ich das nicht schlecht. Also einfach auch quasi eine Art an Bescheidenheit, oder?
Ja, genau.
Dass ich alleinzig kann es ja sowieso nicht so sein. Das ist ja sehr libertär, individualistisch, wenn man das einzelne Ego, das einzelne Ich irgendwas wie als Gesetzgeber und als ultimative Richtschnur nimmt, das wäre schon sehr, sehr speziell. Also der Mensch ist da immer in einer Gesellschaft eingebettet, idealerweise aber auch in einer staatlich irgendwie reglementierte, mit Gesetzen, mit Sanktionen bei Übertretungen oder so. Aber grundsätzlich finde ich einfach die Referenz auf einen Gott schwierig, weil was will man darunter verstehen? Und da gibt es eben auch das Machtmissbrauchspotenzial insgesamt, oder? Da kommen nachher die Stellvertreter und die Traditionen und wollen aus dem herleiten, dass man Schwule so und so muss behandeln und dass man dieses nicht darf und jenes. Also ich sehe da grundsätzlich einfach das Problem in der Umsetzung. Wenn jemand für sich aber einen Gottesglauben hat, der nicht schädlich ist, dann ist der nicht schädlich, oder? Per Definition. Aber wenn es nachher aber dazu führt, in Politik umgesetzt wird, und in Diskriminierung, in die Ungleichbehandlung von Mann und Frau und so weiter, der hat das euch teilweise aber mit diesen Sachen zu tun, mit Gottes Bilder. und eigentlich gar nicht mit Gott. Also,
absolut.
Ich glaube nicht an Gott. Mhm. Für mich ist das...
Also du glaubst, dass es gar nichts Höheres gibt? Oder würdest du das nicht ausschliessen?
Also etwas Höheres. Ich bin verheiratet, oder? Und dann heisst das, also meine Ehefrau bestimmt da gewisse Sachen in meinem Leben, oder? Eine höhere Gewalt gibt es da sicher in meinem Leben.
Die bessere Hälfte oder die Regierung daheim, ja, ja. Wie man das so schön
sagt. Aber nicht Gewalt im Sinn von... Gewalttätig. Ja, aber eine höhere Gewalt. So.
Ja. Ja, das wollen wir nicht. Ja.
Aber die ist nicht allmächtig und auch nicht allwissend und so. Aber grundsätzlich finde ich, es gibt ja schon Sachen, die ein bisschen weitergehen als die eigene Nasenspitze. Oder von dem, ich bin zum Beispiel überzeugt davon, dass ich immer Projekte mit teilhabe von der menschlichen Kultur. Oder? Ich probiere wenigstens nicht die Kultur, einfach auch die Menschheitsgeschichte nicht zu schädigen. Ich bin sehr für Forschung und für neue Medikamente zu finden und so. Ich meine, das ist eigentlich ein grossartiges und ein grosses Projekt, oder? Aber das ist nichts, wann ich etwas Übernatürliches brauche oder Übernatürliches drin sehe. Es ist etwas Wunderbares in dem Sinn, oder? Es ist ein grosses Projekt, es ist etwas, was motivieren kann, was Enthusiasmus, was wirklich auch dafür kann man es vier haben, oder? Für das ganze Projekt von der Aufklärung und Forschung und Wissenschaft und wie organisieren wir einen Staat, dass es möglichst viele Menschen und Tiere möglichst wenig leiden und möglichst viele schöne Gefühle.
Das ja, ist das etwas, passiert ja nicht allein.
Für das habe ich auch ein Vier, oder? Ja. Aber ich brauche keine übernatürliche Hand dahinter oder keinen übernatürlichen Gesetzgeber. Und da unterscheiden wie er ist, wahrscheinlich in einer Haufen Sachen einfach in der letzten Begründung. Aber genau. Der Weg dahin, da haben wir so viel Gemeinsamkeiten. Oder? Wir alle drei wollen nicht hier irgendwie dem anderen auf die Nase hauen oder irgendwie Gewalt antun und so. In diesen Sachen, in der Ethik, sind wir sehr, sehr, sehr noch wahrscheinlich und gehen ganz einen grossen Teil von dem Weg, weil wir zusammengehen, vielleicht sogar an ein sehr ähnliches Ziel. Dass ihr am Schluss gerne noch in ein Jenseits abbiegt und in einen Himmel und da vielleicht in der Belohnung oder so, mit Seele oder so, vielleicht.
Ich würde sagen, Hoffnung hat eine grosse Kraft.
Das ist für mich in Ordnung, wenn das dazu führt, dass auch die Motivation leichter fällt. Ich brauche es nicht. Ich habe das Gefühl, ganz viele Leute brauchen das nicht. Aber bringt es nicht, so schadet es nicht. Ja. Und ich meine so, wie ich es sage, oder? Es gibt aber ab und da bin ich euch immer wieder dahinter, das bitte nicht verschwiegen. Aber Religion und Religiosität kann aber doch euch immer wieder sehr, sehr schädlich sein. Fundamentalismus, Diskriminierung. Und da bin ich immer sehr vorsichtig. Ich sage immer und gebe das immer zu, Religion und Religiosität kann positive Auswirkungen haben, kann auch positive Fundamente haben, aber es kann jetzt einfach beides nicht vergessen, nicht schwarz-weiß malen und bei aller Polemik, weil Polemik kann ich auch, oder? Ich kann mal kurz und klar und ab und zu braucht es ein klares Wort oder ein grobes Wort, aber ich habe das Gefühl, da ist ganz viel, was man gemeinsam kann haben.
Ja. Ja. Wenn wir aber nochmal zurückkommen zu dem Bild, wo wir ja jetzt vorher hatten mit der Präambel. Ich finde es immer schön, der Bundesrat oder Bundesrätin eingesetzt wird und dann gibst du noch den Schwur, oder? Auf Gott. Und ich sage nicht, dass das jeder muss machen. Wahrscheinlich macht es auch nicht mehr jeder. Aber Nein. Ich finde, dort ist dann der Moment, wo man sich auch bewusst wird, ich bin jetzt Zentrum und es gibt etwas Höheres, egal was jetzt die Leute glauben oder nicht. Und eben, das muss nicht für jeden verbindlich sein.
Also ich finde das jetzt gerade hochproblematisch, oder? Wenn der Bundesrat auf Gott schwört, finde ich hochproblematisch. Ist eigentlich, wenn wir jetzt sagen, wir wollen das ernst nehmen, was uns das Evangelium weitergibt, nein, gerade schwören sollen wir nicht.
Gut, das stimmt.
Und das machen euch nicht mehr alle. Also,
machen nicht mehr alle, zu Recht jetzt, nicht.
Wir sind noch nicht mehr im Bundesrat, aber viele haben ja bei der Vereidigung einen Eid leisten und aber nicht mehr den Schwur
auf Gott oder so. Ja. Ich würde jetzt mal noch jetzt ganz kritisch und vielleicht auch ketzerisch hinterfragen, ich weiss nicht, ob die Bundesräte, die nicht mehr den Schwur auf Gott ablegen, wirklich weniger fromm sind, ich
brauche jetzt bewusst
das Wort, oder
das
weniger christlich orientiert wie die den Schwur ablegen. Also da müssen wir mal im Detail noch anschauen, was denn ihren Lebensvollzug anbelangt. Und ich würde jetzt gerne gerade noch vielleicht ein bisschen eine Differenzierung vornehmen. Ich bin davon überzeugt, Valentin, dass wir, wenn du sagst, wir haben viele Gemeinsamkeiten, dann würden wir uns bei vielem, was der Jesus Christus in die Welt hineingebracht hat, würden wir uns finden. Die Problematik ist nämlich das, was nachher die Herren von der Schöpfung und die Herren von der Kirche, ich sage es ganz bewusst so, weil es sind vor allem Männer gewesen in den ersten Jahrhunderten bis weit in die heutige Zeit hinein, was die Führer, Herrscher, Fürsten, Kirchenfürsten aus dem, was Jesus in die Welt hineingebracht hat, gemacht haben. Und ich möchte natürlich zurückfragen, was hat denn der Jesus hineingebracht? Ich würde behaupten, oder ich behaupte, dass vieles, wo wir heute würden sagen, das ist gesund, eine gesunde Religiosität, ein gesunder Glaube, ist nahe bei dem, was Jesus initiiert hat. In diesen 3 Jahren, wo er gewirkt hat.
Und ich frage mich, ist es je um eine Institution gegangen bei Jesus?
Ich sehe da mehr eine
Bewegung,
nicht.
Eine Bewegung, ein Movement, genau. Wie immer man
richtig,
das
nennen. Richtig. Und seien wir ehrlich, es ist in den ersten 300 Jahren ist die Bewegung zu einer Institution geworden. Es hat einen grossen Sündenfall gegeben, die sogenannte Konstantinische Wende, wo die Kirche sich verschwägert hat mit dem Staat, Kirchen, also Thron und Altar, sich für die nächsten 2000 Jahre gefunden haben.
395 nach Christus.
325 ist, glaube ich, die Konstantinische Wende gewesen. Es hat dann nachher unter dem Theodosius nochmal eine Fixierung gegeben, dass das Christentum die einzig legitime Religion geworden ist. Und dann ist die Religion, die eher 300 Jahre lang verfolgt worden ist, zur verfolgenden Religion wurde. Also ein grauhafter Sündenfall, kann man sagen. Es hat sich dann aber verhärtet. Und ich glaube, über das müssen wir auch reden. Nämlich, dass das, was wir heute im Christentum kritisieren, was wir in der Kirchengeschichte zu Recht kritisieren, dass das oft in einem scharfen Widerspruch zu dem ist, was Jesus in die Welt hineingebracht hat.
Das ist ja auch ein Punkt, wo man wirklich kann sich auch fragen, stimmt das wirklich, verhebt das, was die Bibel sagt, was Christentum sagt, was der Glauben ausmacht. Mein Vater ist ja auch Atheist oder zumindest Agnostiker, also er glaubt nicht, sicher nicht an die Institution Kirche.
Bei Gott das haben wir eine Gemeinsamkeit.
Ja, bei Gott sagt er immer, es gibt vielleicht etwas Höheres, aber das hat nichts mit mir zu tun. Und er bemängelt halt auch immer so die Sachen, Kreuzzüge, Inquisition.
Zu Recht.
Er sagt, Kirche ist eine Institution, die einfach jetzt Geld aus der Tasche zieht. Das ist jetzt seine Meinung. Also es ist, durchaus sind das so Vorbehalte, wo man kann sagen, hey, ich kann nicht oder will nicht etwas glauben. Ich möchte jetzt aber zuerst noch etwas anderes einschieben. Und zwar eben die berühmte Theodizee-Frage, die Frage nach dem Leid. Ich hatte da letzte 2 Frauen bei mir gehabt, die ihre Lebensgeschichte erzählt haben, die wirklich sehr viel Leid erlebt haben, unglaubliche Biografien, die einem wehtun im Herz, dass man so etwas kann und muss erleben und durchleben. Aber gleich, sie sind jetzt 2 Frauen, die sich bezeichnen als Leute, die an Gott glauben, trotz all dem. Und gleich, ich glaube, so die Frage nach dem Leid kann ja auch eine Frage sein, die wirklich auch die Vorbehalte hervorruft. Valentin, ist das auch ein Argument für dich, wenn du sagst, wenn du all das Leid siehst in dieser Welt, es kann doch einfach nicht einen guten, gnädigen Gott geben, wie er im Christentum der Bibel beschrieben wird?
Logisch gesehen ist ja tatsächlich wohl ausgeschlossen, dass es ein Gott gibt, der allmächtig ist, alles Leid vermeiden will und dass die Welt so aussieht, wie es jetzt aussieht, oder?
Definitiv.
In der Theodizee-Tradition wird dann natürlich abgestellt auf die Freiheit vom Menschen, oder? Er ist auch frei, zu Beja zu wählen und nachher aber, je nachdem, aber dem Gottesgnadentum ein bisschen entrückt zu werden und aber der halt nicht gerade, vielleicht der erste Schutz ins Fegefeuer und irgendwas oder sogar ewig Verdammnis oder so. Also, dass die Attribute unendlich gut, allwissend, unendlich kraftvoll und mächtig, der müssen wir in der Definition wirklich ein leidfreies Universum haben, wäre vielleicht auch langweilig, oder? Weil also sie würden die ganze Zeit da vor einer Wolke und machen da mit der Harfe und Ding und sie einfach die ganze Zeit Glückshormone überströmt, natürlich seelische Hormone oder seelische Glückshormone, nicht so aus diesen Molekülen, die wir gemacht sind.
Aber kann es nicht sein, dass er allmächtig ist und nicht die Allmächtigkeit immer müsste einsetzen
müsste? Aber genau, das ist genau Mensch, die Idee, oder? Das ist nachher die Antwort, genau. Die häufig gegeben wird, oder? Ja. Sonst wären wir ja nicht frei. Oder?
Genau.
Dann hätten wir auch gar nicht die Möglichkeit, aber euch schlecht zu machen. Oder? Dann müsste ja der ganze Zeit nur alles gut sein. Es gibt 2 Sachen, die für mich da wichtig sind. Das erste ist, einfach grundsätzlich nicht vergessen, was für hässliche Sachen euch läuft. Oder in der Psyche von Mensch, aber auch ein Fadenwurm, was sich durch das Auge von Kindern frisst, die Parasiten, was gibt, Schistosomiasis und Malaria und so weiter. Also, ich meine, das hat ein Kind nicht verdient. Oder das ist schon wieder sehr speziell, wenn man sagt, okay, ja, Gottes Wege sind unergründlich, damit bekomme ich schon fast ein bisschen Bücher.
Ja.
Das ist das Erste. Und das Zweite ist, das mit Gut und Schlecht und freier Wille und wie jetzt das Universum abläuft und ist die Welt. Ich finde da immer wieder der platonische Dialog Euthyphron, wo ja Sokrates spricht, aber eigentlich aber Platon vor allem. Er geht da dem nach, ist etwas gut, weil Gott das will, oder ist etwas will, das Gott will, gut. Also könnte ein Gott etwas Schlechtes wollen oder nicht. Also ich finde in dem Zusammenhang das ein lesenswerter Dialog, weil er einfach ganz relaxed eigentlich zurückkommt und sagt, ja, ist es überhaupt denkbar, dass Wahyufo Religiöse mit gut oder mit Gott bezeichnen, ist das einfach das Gleiche oder könnte man das trennen oder nicht? Das ist für mich eine interessante Lektüre, immer noch, also ist immer noch anregend. Und da kommen wir nachher irgendwo an Grenzen, wo man irgendwo Fussnoten macht und sich überlegt, ja, geht das überhaupt und warum nicht? Oder warum brauche ich überhaupt noch einen Gottesbegriff? Und was ist gut? Das ist ein ganzes philosophisches Seminar. Ich sehe in einer Welt, wie es jetzt ist, kein Beweis dafür, dass es nicht einen Gott geben kann. Das wäre ein bisschen ein naiver Gottesglaube, wenn ich da jemandem würde unterstellen. Was ich aber für unrealistisch halte, was ich für fast schon widerlegt halte, ist ein Gottesbegriff, der sehr personal ist. Nicht einmal wegen dem so Bart auf einer Wolke und männlich oder so, aber ein Gott, was sich dafür interessiert, ob jetzt der Hans und der Ernst miteinander Sex haben oder nicht, oder ob ein Jugendlicher masturbiert oder nicht. Also ein Gott, was sich an dem stört, der ist für mich tatsächlich nicht nachvollziehbar oder fast schon im engeren Sinn bewiesen, so etwas kann ja nicht sein. Das schmeckt zu viel nach Menschlichkeit, das schmeckt nach Kontrolle von der Sexualität oder aber Kontrolle von einer Person. Da ist immer wieder menschliche Psychologie und Macht und Kontrolle dahinter, oder? Dass man denen das verbietet und das darf nicht sein. Das schmeckt mir sehr nach Menschlichkeit.
Das kommt ja vor allem von der Kirche, also von der Institution.
Ich habe es auch gerade wieder gesagt, dass so Gottesbilder können wir ad acta legen mit gutem
so mit der guten strafende Gott, der böse Gott, wo man ja auch manchmal das Bild
das kann. Das sind Bilder, oder? Und vielleicht müssen wir wirklich einen Moment bei den Bildern bleiben. Was wir jetzt so eigentlich machen, ist ja sehr anmassend. Wir reden über Gott, über gibt's ihn oder gibt's ihn nicht, im Wissen, dass auch, wenn ich als gläubiger Mensch über Gott rede, dann muss ich mir einer Demut bewusst sein, wenn das stimmt, was ich über Gott glaube, nämlich, dass er der Schöpfer ist von dem Universum, dann muss ich davon ausgehen, dass ich nur sehr begrenzt den Gott auch kann wahrnehmen. Und das wiederum führt mich in Demut, dass wenn ich etwas formuliere über das Wesen, über eine Personalität von Gott, dass ich das mit grösster Vorsicht tue. Ich möchte Karl Barth da vielleicht noch kurz erwähnen. Er hat mal gesagt, in dem Moment, oder, wo wir den Eindruck haben, wir wissen, wer Gott ist und wie er ist. Und das ist ja genau das, was passiert ist über 2000 Jahre Kirchengeschichte, was dann dazu geführt hat, dass Kirchen anfangen zu kontrollieren, reglementieren, bestrafen. Weil die Kirche ja gewusst hat, wer Gott ist und was er will. In dem Moment, wo wir glauben, wir wissen, wer die Gott ist und wie er ist, ist Gott der ganz andere. Und das ist ein unglaublich wichtiges Korrektiv, dass ich mir immer wieder sagen lasse, hey Markus, wenn du jetzt den Eindruck hast, du hast Gott erfasst, bist du bewusst, er ist noch ganz anders. Er ist wahrscheinlich komplett anders als du in deiner begrenzten Art und Weise, du kannst denken und wahrnehmen, jetzt gerade begreifst in dem Moment. Ich möchte auch noch vielleicht zu den Gottesbildern sagen, du hast das zu Recht angesprochen, Valentin, das Allmachtsprinzip, oder? Das Dogma von der Allmächtigkeit von Gott. Das kann man, wenn man will, wahrscheinlich irgendwie biblisch ableiten. Das ist auf jeden Fall dogmatisch verfestigt und in vielen Köpfen der Leute. Ich finde das etwas Hochperverses, wenn man Gott allmächtig sieht. Ich möchte das auch erklären. Wenn das stimmen würde, dass Gott allmächtig ist, er kann machen, was er will, dann müsste er das Problem von der Sünde, ich bin jetzt im religiösen Kontext, können mit einem Schnipsen vom Daumen und dem Mittelfinger können erledigen. Also er könnte sagen, also wir haben kein Problem mit der Sünde, wir erledigen das Problem. Dann müsste er aber ganz sicher nicht, und das ist ja die Lehre vom christlichen Glauben, seinen Sohn in die Welt holen lassen, Elend lassen sehen, am Kreuz zugrund gehen und durch das Erlösung schaffen. Das wäre im besten Fall irgendwie ein Sadist, oder? Ein sadistisches Gottesverständnis. Wenn Allmacht so primitiv angenommen wird, das verhebt einfach nicht mehr. Ja. Das verhebt nicht und das müssen wir, glaube ich, auch zugestehen. Wir haben oft, jetzt auch, ich rede jetzt als Vertreter von einer grossen reformierten Tradition, wir haben oft mit sehr primitiven Gottesbildern uns zufrieden gegeben. Wenn wir das Kreuz wollen, überhaupt diskutieren, wenn man es überhaupt kann diskutieren, weil das ist für mich nach wie vor etwas ganz Schwieriges, Unfassbares und auch schwierig zum Kommunizieren. Aber wenn wir das Kreuz sehen wollen, dann ist Gott in erster Linie und vor allem anderen ohnmächtig. Und aber gerade darin enorm wichtig. Und wenn ich jetzt zurückkomme auf die Erfahrung von dieser Familie in der Dominikanischen Republik, in dieser Ohnmacht von dieser Familie, der ohnmächtige Gott, der mitträgt, der das Leiden kennt, der dabei bleibt, wo aber auch, kann man sagen, natürlich auch eine subjektive Wahrnehmung, gefühlsmässig tröstet und hilft überwinden und weitergehen. Das Gottesbild ist als Bild, wie gesagt, nur das Bild. Ich rede nicht vom wahren Gott, weil ich überzeugt bin, dass es ihn gibt, aber in meinem Bild ist das eine gute, eine gesunde Wahrnehmung, die mir enorm viel Kraft gibt und ich erlebe auch anderen Menschen viel Kraft kann geben.
Aber komm, wir bleiben doch jetzt gerade noch beim Kreuz bei Jesus Christus. Ich hätte jetzt eigentlich noch zu der Schöpfung gehen, aber wir können ja nachher auch noch zurückspulen. Weil eine weitere Frage ist ja auch, wie sieht man Jesus Christus? Oder? Wer ist er gewesen? Ist er der Sohn Gottes gewesen? Oder einfach nur ein Verrückter, der irgendwie einfach Parolen rausgelassen hat, der sich angemasst hat, der Sohn Gottes zu sein? Ist er ein Mensch gewesen? Ist er Gott gewesen? Ist er beides gewesen? Nicht. Valentin, glaubst du eigentlich, dass es den Mensch gegeben hat? Oder wer war für dich Jesus gewesen? Ein Hirngespinst, ein Märchen, eine erfundene Geschichte, einfach ein weiser Mensch, ein Prophet oder doch irgendwie etwas Besonderes? Wie würdest du ihn einordnen?
Also Historizität von Jesus, was damals gegeben hat, ist ja nicht unumstritten, oder? Also die Zeugnisse, also die historischen Zeugnisse, kommen alle Jahrzehnte später. Selbst die Evangelien sind nicht von, also viele wissen ja das gar nicht, das ist nicht der Markus Apostel, also nicht der Jünger oder der Apostel. Das ist auch etwas, was, wenn wir schon über naive Gottesbilder reden, müssen wir auch wahrscheinlich über naive Jesusbilder und über naive Bilder über die Bibel, oder? Also
ich würde mit
Wetto, dass viele das Gefühl haben, ja, der Matthäus, ja, das ist der, aha, das ist der Markus, der, das muss ja der Johannes, der nein, das sind ganz andere Personen, was so, denen wird das zugeschrieben. Also die Historizität, ob es wirklich der gegeben hat und der, was hat er gemacht, oder die vier aktuell so Mainstream-Evangelien, sind ja auch nicht in Kongruenz zu bringen, oder? Also da gibt es Sachen, die schwierig vereinbar sind, in einem ist das betonter, im anderen weniger. Markus hat noch weniger Wunder drin und nachher wird es wunderbarer, also mehr Wunder. Das ist ein interessantes Thema und auch die Apokryphe, es gibt ja nachher noch andere Evangelien, das ist interessant. Ich würde so sagen, es ist für mich nicht ausgeschlossen, dass es damals einen Wanderprediger gegeben hat, der so gehört hat, der irgendwie die Leute hat begeistert und hat euch vier in denen erweckt, die Follower hatten, oder? Jünger. und ein Hüfo bewirkt hat, oder? Vielleicht sogar politisch der Oberen an Dorn im Auge war. Das kann ich alles zusammen nicht ausschließen. Für mich ist es aber nicht etwas Göttliches oder so. Also mein Jesusbild, wenn man das da will haben, ist für mich mittlerweile einfach ein Projektionsfläche. Weil das Jesusbild, das man jetzt hat von dem Hippie-Birkenstock-Jesus, der nur, ja, seid jetzt nicht miteinander und so weiter, quasi die Bergpredigt geht ein Hüfo her oder geht ein Hüfo humanistisches her, wertvolle ethische Grundsätze. Mhm. Aber euer Neues Testament hat Sachen drin, die sind ziemlich hart, oder? Und da kommen wir als Menschen vom 21. Jahrhundert, vom 20. Jahrhundert und die eigentlich teilweise die Sachen ein bisschen kleinreden oder gerade biegen und sagen, ja, muss man in der Zeit gesehen haben und so. Also für mich ist auch da, das Jesusbild ist für mich nicht einfach nur positiv, oder? Also ihr kennt die Geschichte vom Schwein, von Früchten, das sind jähzornige Sachen eigentlich. Also er ist da auch nicht einfach nur positiv. Ich würde einfach sagen, er ist ein hervorragendes Projektionsbild, eine Projektionsfläche, die man kann dazu verwenden kann, gut zu sehen oder als Anleitung zu nehmen, gut zu sein oder gut zu sein. Und auch die ganze Geschichte aber mit dem, dass er die Erbsünde auf sich genommen hat. Die Inkarnation, also die Fleischwerdung, die Menschwerdung von einem Gott oder von einem Drittelgott, oder je nachdem, mit Heiliger Geist ist dann nochmal eine eigene Vorlesung mit Dreieinigkeit und Dreifaltigkeit und so. Aber die Tatsache, dass die menschliche Geschichte, die kulturelle Geschichte, dass da jemand Unglaubliches auf sich genommen hat. Und es kann nicht einfach nur die Kreuzigung sein. Es sind immer wieder Menschen gekreuzigt worden und so. Es ist von einer religiösen auf eine andere Ebene gehoben, oder? Ich meine, er ist nicht der Einzige, der gekritzigt und gefoltert wurde. Es ist fürchterlich, oder? Also es ist ja auch nicht durch die Handflächen gegangen, weil der wäre ja abgerutscht, sondern hier da durch und die haben eigentlich sind häufig erstickt und nicht verblüht. Also es ist fürchterliche Folter, oder? Aber die Erzählung ist ja, dass das mehr ist, dass das sogar Gott ist, der da eben die Sachen gemacht hat. Und für mich ist das tatsächlich einfach eine Erzählung. Ich will das nicht ganz klein machen, aber wenn ihr das vergleicht mit anderen menschlichen Erzählungen, sei das jetzt aber von Spider-Man bis XYZ, da hat es euch ethische Werte und Geschichten, die einem können nachgehen können. Das kann euch ein Jugendlicher, das kann ein Erwachsener euch berühren. Oder? Es ist euch Kunst. Und in dem Sinn sehe ich, in einer Mythe, aber da kann man auch die germanischen Mythen nehmen oder die Gottheiten, wird immer wieder Menschliches erzählt. Oder es ist ein Coping-Mechanismus, also wie kann ich erklären, warum ist das? Kann mir irgendetwas unserer Poesie, unserer Kunst oder so eine Hilfe geben, eine Stütze sein? Und ich sehe das, dass in Religionen oder in anderen Mythen aber so Sachen drin sind, die dem Menschen helfen können. Das erinnert mich an das, das gibt mir eine Leitidee, aber ich sehe das nicht göttlich, ich sehe das nicht herausgehoben und so. Ich finde einfach, da muss man das Ganze, das Kulturelle einfach Kultur lassen und wir sind geprägt von ganz häufigen Geschichten, menschlichen Geschichten, wo der Mensch und seine Emotion und das Verhältnis zu anderen teilweise über das Ego geht oder wo Aufopferung drin ist und sich Opfer für einen anderen oder eben dem anderen zu Güte wollen, oder? Aber das ist nicht rein christlich, das gibt's ganz häufig.
Du hast am Anfang ja gesagt, eben die Evangelien sind ganz verschieden und sind vielleicht nicht unbedingt die Autoren, die man so darstellt. Es gibt Gegensätze drin. Für mich ist das eigentlich mehr Bestätigung gewesen, dass es eben eigentlich auch stimmen kann, weil jeder hat es aus einer unterschiedlichen Perspektive gesehen. Der eine, der Markus, betont Jesus eher von dieser Seite, der Matthäus von einer anderen, der Johannes wieder von dieser Seite. Eben, es ist noch spannend, wie man das unterschiedlich anschauen kann. Ich kann dir vielleicht das als Ball gerade noch mitgeben, aber auch noch mit der Frage, wie siehst du Jesus?
Ja. Also es ist schon spannend. Ich denke, da habe ich vielleicht jetzt auch eine andere Sicht, die Historizität von der Person. Jesus ist, würde ich sagen, größtenteils heute unbestritten. Es hat die Person Jesus gegeben. Über den Christus ist, das ist eine Glaubensangelegenheit. Was ich spannend finde, du hast Mythen angesprochen, du hast Spider-Man.
Ich habe ihn gerne
oder Superman. Erstaunlicherweise, glaube ich, sind das durchaus moderne Mythen oder Legenden, die beeinflusst sind, unter anderem von dieser grossen Geschichte rund um die Person Jesus Christus. Das ist ja schon auch spannend. Übrigens, Mythen, noch ganz kurz, das tönt für uns nach Merli. Und Merli tönt nach Lüge. Märchen können tiefe Wahrheit transportieren. Mythen können eine tiefe Menschheitswahrheit, also menschliche Wahrheit transportieren. Dass es Mythen gibt, die sehr ähnlich sind, also dass Gott Mensch wird, ist im Fall keine Erfindung aus dem jüdisch-christlichen Kontext. Das hat es vorher schon gegeben. Aber für mich ist das gerade ein Hinweis, dass es etwas ganz tief in uns Menschen drin ist. Es ist erstaunlich, dass die Menschen so Gedanken haben, ganz unabhängig jetzt von dem, was um Jesus Christus passiert ist. Tatsache ist, dass da etwas passiert ist, was historisch enorme Folgen gehabt. Und ich glaube, da gibst du mir recht, Valentin, es gibt keine religiöse, vergleichbare Bewegung, auch keine Persönlichkeit, die in einer vergleichbaren Art und Weise eine Wirkungsgeschichte entfaltet hat. Ich möchte das kurz noch erläutern, was ich damit meine. Es ist schon eine erstaunliche Tatsache, dass ein jüdischer Wanderprediger, entweder hat er ein Jahr oder drei Jahre Zeit gehabt, auch da sind sich die Evangelien nicht ganz einig. Übrigens, kleine Klammern, also für mich spricht das für eine historische Zuverlässigkeit der Evangelien, dass sich die Autoren bzw. auch die Redaktoren nicht haben hinreissen lassen, das zu begradigen und zu beschönigen und zu vereinheitlichen. Also wir wissen, dass im Islam haben wir, im Koran haben wir eine Redaktionsgeschichte, die es irgendwann einmal eine Vereinheitlichung gegeben hat. Da kann man auch sagen, der ist also direkt offenbart worden aus dem Himmel oben runter. Das gibt es im Christentum nicht. Wir haben tatsächlich, auch wenn du heute den Apparat vom griechischen Neuen Testament anschaust, hast du manchmal 5 Verse und unten drunter hast du einen Apparat mit Varianten und Versionen. Da müssen Wissenschaftler, müssen Sprachwissenschaftler, Theologen entscheiden, was ist das Wahrscheinlichste. Wir haben keine einzige originale Handschrift von den Evangelien. Das ist eine sehr zerbrüchliche Angelegenheit. Finde ich aber überhaupt nicht tragisch, sondern spricht eben gerade dafür, dass das etwas ist, was in der Geschichte passiert ist. Nochmal kurz zurück, was ich schon sehr, sehr erstaunlich finde, ist, dass der jüdische Wanderprediger während 1 oder 3 Jahre Zeit hatte, um ohne Massenmedien und ohne Instagram und Facebook Menschen so zu berühren, zu bewegen, dass nach seinem Tod, wo unbestritten ist. Also ich denke, das kann man sagen, weil wenn der Jesus nicht hingerichtet worden wäre, dann hätte man irgendwo historisch Spuren gefunden. Die hat man nicht. Aber dass der Mensch, der also brutal, wo der Römer hingerichtet worden ist, eine Bewegung ausgelöst hat, aus dem totalen Zerbruch eine Bewegung ausgelöst hat, die nach 3 Jahrhunderten eine Weltmacht eigentlich hat können überwinden, ohne Gewalt, gewaltlos. In den ersten 3 Jahrhunderten. Wir reden jetzt nicht von der Kreuzung, sondern in den ersten Jahrhunderten. Das muss man erklären. Man muss können erklären, wie eine offensichtlich verängstigte und geschlagene Truppe von mässig Begabten, reden wir jetzt mal von den Männern, von diesen 12 Jüngern, innerhalb kürzester Zeit zu einer außerordentlich erfolgreichen, also zu einer Verkündung zurückgefunden haben, die hunderttausende Menschen bewegt hat. Gegen den Widerstand von der römischen Weltmacht, gegen den Widerstand auch von den religiösen Führern in der Umgebung von Jerusalem, dass die sich nicht davon haben abbringen lassen und überzeugt waren und das weitergegeben haben.
Und dass sie auch Jesus heute noch besteht, oder?
Und bis also heute besteht,
ja. Das ist schon noch krass, ja. Das sind schon Fragen. Eine wichtige Frage, die sicher auch noch spannend ist zu klären, oder? Was glaubt ihr? Wie ist die Welt, das Universum entstanden? Valentin, bist du so ein klassischer Vertreter von der Urknalltheorie oder hast du da andere Erklärungen, wenn jetzt nicht etwas Göttliches vielleicht dahinter steht?
Das aktuelle kosmologische Modell, das man zurückrechnen kann und annimmt, dass eben vor so und so vielen Milliarden Jahren das sehr kompakt auf sehr kleinem Raum mit einer riesigen Dichte von Energie war, das spricht für mich alles da dafür. Alles, wenn wir mit Teleskop, mit Radio und optischen Wellen, also die wahrnehmen, ins Universum schauen, es spricht einfach alles dafür, dass das kosmologische Modell wissenschaftlich verhält, oder? Was ist 0,00001 Sekunde vorher gewesen? Das ist wieder eine Frage, aber das kosmologische Modell, das aktuell ist, sagt, ja, hat vielleicht überhaupt die erste Zeit angefangen beim Urknall, was auch immer. Was gibt es noch daneben? Sind wir eins von mehreren Universen?
Du meinst und beim so kosmologischen Modell schon
den also Urknall? Das jetzt, du jetzt ja, ja, also jetzt, die aktuelle wissenschaftliche Theorie, die wir haben, das ist hochinteressant und ja, wenn ich muss sagen, was ist für mich plausibler, dann ist selbstverständlich so etwas plausibler. Was für mich nicht plausibel ist, ist eine flache Erde oder eine Erde, die aber 10'000 Jahre alt oder so ist, also Jungerde-Kreationismus oder Ablehnung von der biologischen Evolution, also Evolutionslehre oder Evolutionstheorie von Darwin und den Erweiterungen und Anpassungen, das ist für mich schon sehr viel Humbug und Missverständnis und Unverständnis, also das lehne ich schon relativ stark ab. Also da müsste ja Gott ein Taschenspieler sein und die noch versteckt, um irreführend. Also da bin ich schon der Meinung, ein aufgeklärter, aktueller Gläubiger kann eigentlich nicht wirklich hinter die Belege zurück oder müsste das sehr zurechtbiegen und das ist dann schon teilweise krass. Aber das ist auch von Land zu Land unterschiedlich, die Ströme. Also in der Schweiz gibt es wahrscheinlich relativ wenig junge Erde-Kreationisten oder Intelligent Design ist nicht so extrem krass verbreitet, aber wenn du in gewisse Regionen, Bundesstaaten von den USA gehst, da die Leute befragst, dann hat das Bildungssystem einiges zu tun. Und so sehe ich das. Also ich sehe ein Universum, das eigentlich läuft ohne so ein Eingreifen in die Hand, oder? Man kann alles eigentlich erklären, auch mit dem, aber auch Survival of the Fittest heisst nicht das Überleben des Stärksten, sondern des am besten Angepassten. Und das ist über Millionen Jahre gegangen, vom Kleinsten, vom ersten Einzeller bis heute. Es ist immens komplex, wie das läuft und wie die Mechanismen abläufen. Das ist mein Modell, also ein Modell, das beide Beine meiner Meinung nach im Diesseits hat und halt schon sehr materialistisch ist in dem Sinn. Also ich bin auch davon überzeugt, dass wir nicht noch eine immaterielle Seele haben, die noch irgendwo nachher weggeht. Das ist so mein Weltbild. Oder, du hast aber gefragt, mein Bild vom Universum, wie das funktioniert.
Genau. Ich denke mir halt immer, gell, ich bin jetzt nicht der Wissenschaftler und der alles hundertprozentig auswendig kann. Und ich glaube, das, was du gesagt hast, verhebt absolut, weil man kann sehr vieles erklären mit der Wissenschaft und begründen. Wobei man auch dort wieder könnte sagen, es gibt wahrscheinlich andere, die es anders könnten begründen, aber das kann man ja wahrscheinlich immer. Die Frage ist, was verhebt mehr? Ich frage mich dann halt einfach immer, wie kann aus nichts entstehen? Also wenn ein Knall aus dem Nichts ist, muss ja einer die Lunte angezündet haben oder zumindest mit dem Finger geschnippt haben oder irgendetwas muss ja gewesen sein, Markus.
Ich glaube, das ist wirklich die grosse Frage, die man auch nicht könnte dahinter zurückfragen. Das ist ja auch so etwas, wir können, weil wir in Zeit und Raum verfangen sind, können wir nicht außerhalb von Zeit und Raum denken. Fällt uns extrem schwierig schon nur, uns vorzustellen, was ist außerhalb von Zeit und Raum? können wir unsere Grenzen. Und die entscheidende Frage, die seit Jahrhunderten gestellt wird und niemand kann beantworten, auch die Wissenschaft nie wird können beantworten, wenn sie seriös bleibt, ist, warum ist etwas und warum ist nicht nichts?
Ja. Wenn ich da einhaken, also für mich ist wichtig, dass wir sehen, also einerseits, dass die Dimensionen ist ja auch wieder sehr, sehr schwierig, oder? Also bei der Quantenmechanik sagt man, wenn du das Gefühl hast, du hast verstanden, was in der Quantenmechanik abläuft, dann hast du nicht verstanden, was in der Quantenmechanik abläuft. Man kann sehr viele Sachen, sei es jetzt, welche Interpretation von diesen quantenmechanischen Phänomenen zum Tragen kommt, ist immer wieder auch wieder Geschmackssache und fast schon eine religiöse Frage. Aber zum Beispiel mehr, also höhere Dimensionen kann man zum Beispiel geometrisch und mathematisch erfassen, aber für uns in der Intuition ist das nicht wirklich, also man kann es rechnen, mathematisch, symbolisch, und das ist schwierig. Für mich ist aber die Frage, was ist vor dem Urknall oder wer hat den Anstoss beim Urknall gegeben oder ist nichts aus etwas entstanden, ist für mich philosophisch einigermaßen befriedigend beantwortbar, weil wenn jetzt jemand, ein naiver Gläubiger, sagt, ja, dann müsse das Gott gewesen sein, aber jetzt ein personaler Fingerschnipper, oder? Der ist euch wieder die Frage, und meine Frage wäre der legitim, wer hätte der Gott geschaffen, oder? Also, der sagt der, ja, der hat es halt schon ewig gegeben. Ja, dem muss man euch sagen, warum hat es noch nicht das Universum ewig gegeben, oder warum ist nicht vorher ein zeitloser Zustand gewesen? Also für mich ist es kein schlagendes Argument. Entweder sagt man, ja, es kann etwas aus dem Nichts entstehen, dann ist das für uns schwer nachvollziehbar und sicher mal kontraintuitiv. Das ist nicht eine Intuition, die wir einfach so haben. Das ist für uns schwer verständlich, aber es ist auch schwer verständlich, dass vorher etwas anderes gewesen sein soll. Also auf beide Seiten ist das für mich bei weitem nicht irgendwas wie etwas, was mich dazu bringt, an Religionsglauben oder an Gottesglauben. Also beides aber nicht. Für mich ist beides...
nachvollziehbar, was du sagst.
Wenn irgendwas wie ein Beweis rauskommt, dass es so ist, dann schaue ich das an und sage, ja, oh, fantastisch, haben wir das rausgefunden. Wenn das Gegenteil rauskommt, dann schaue ich das an und sage, ey, fantastisch, haben wir das rausgefunden. Für mich ist da das von dem ersten Beweger oder so, ist für mich so ein Scheinriese. Das ist etwas, was mir kein Bauchweh macht.
Und man hat ja keinen Gewinn davon. Also wir gewinnen
richtig, absolut das meine ich davon. Damit, ja.
Ich möchte noch etwas zum Schöpfungsbericht sagen. Das ist natürlich auch ein grandioses Missverständnis. Und aufgrund, ich glaube, von dem missverständlichen Umgang mit Bibeltext ist dann auch der Kreationismus entstanden und der Schöpfungsglaube, dass in 6 Tagen an 24 Stunden die Welt muss erschaffen worden sein. Valentin, wenn du mit deiner Frau irgendwo an einem Sandstrand bist und deiner Frau sagst, jetzt schau mal den schönen Weltuntergang.
Ja, das ist jetzt Sonnenuntergang.
Der wunderschöne Sonnenuntergang.
Der letzte Akt von dieser Welt.
Also wir haben jetzt von apokalyptischen Wanderprediger gehabt,
ja, genau.
Das
ist
ganz
cool, ja. Also gut, lass uns noch mal ein paar Sekunden zurück. Du stehst mit deiner Frau irgendwo an einem Sandstrand. Nicht jetzt an den Malediven, das wäre klimapolitisch nicht mehr in Ordnung, aber in Ascona. Und du sagst, schau mal den wunderschönen Sonnenuntergang an. Dann ist das wissenschaftlich, in einer wissenschaftlichen Wahrnehmung einfach Bullshit. Das ist einfach Seich, was du erzählst, weil die Sonne geht nicht unter. Die Erde dreht um die Sonne. Und trotzdem würdest du sagen, das ist Wahrheit. Und deine Frau wird sich freuen, dass sie mit ihren romantischen Abend verbringt und dir sicher nicht sagen, jetzt hör mal auf, so sei ich erzählen. Und ich glaube, ganz genau ist das Gleiche mit diesen biblischen Geschichten im Alten Testament insbesondere, dass sie tiefe Wahrheiten transportieren wollen, aber ganz sicher kein wissenschaftliches Verstehen von der Welt und vom Anfang dieser Welt. Das wäre ein völliges Missverständnis. Und wir verspielen vor allem, wenn wir uns streiten um 6x24 Stunden oder nicht, oder sind das Perioden oder wie auch immer, verspielen wir das Potenzial von einem Menschheitstext, wo unglaublich viel tiefe Menschheitserfahrungen drin reflektiert. Und darum plädiere ich sehr dafür, da sind wir uns wahrscheinlich auch wieder einig, dass wir mit einem vernünftigen Zugang, wo unsere Erkenntnis, wo unsere Zeit und auch die wissenschaftliche Wahrnehmung, die diesen Text spiegelt, an die Bibel herangehen und probieren, daraus aus das Beste zu holen, um unsere Probleme, die wir haben, heute zu lösen. Und ich glaube, da hätten wir, wenn wir sie in der Demut machen und mit einem Machtanspruch, haben wir ganz viel Potenzial.
Also würdest du wahrscheinlich gar nicht einmal so von ihm abweichen, Fragen entstehen von der Erde, außer vielleicht beim Anfang, dass es vielleicht einen Schöpfer muss
also geben. Ich würde jetzt, aber das ist jetzt wirklich ganz meine subjektive Meinung, oder? Also die Frage, warum ist etwas und warum ist nicht nichts, ist für mich sinnvoll, dass ich sage, es hat mit dem, was ich jetzt heute Gott sage, zu tun, mit dem, was für mich aber wirklich nicht wirklich fassbar ist, was ich meinem Zugang auch ein Stück weit völlig entzieht, ist für mich sinnvoll im Moment. Ja. aber es ist kein Argument. Ich muss es können beweisen, weil ich habe überhaupt nichts davon, wenn ich das würde probieren. Oder wenn es auch beweisbar wäre. Also auf das kann ich völlig verzichten. Ich bin aber genauso wenig wie du Astrophysiker. Da enthalte ich mich an einem Urteil und sage, hey, das ist extrem komplex. Ich weiss, dass es auch unter Astrophysikern überzeugte Atheisten gibt. Oder es gibt überzeugte Christen, die finden, sie bringen das sehr gut zusammen mit ihren Argumenten. Aber ich kann mit beiden sehr gut leben.
Ich denke, wir könnten da noch ganz lang weiterreden oder auch noch ganz viele weitere Argumente ins Feld hineinführen. Und ich habe ja eigentlich einmal noch gesagt, wir greifen das auf mit dem Fundamentalismus wieder, mit den schwierigen Seiten der Kirchengeschichte, wo da auch Inquisition und Kreuzzüge und alles drin hineingehen. Aber ich glaube, einig sind wir uns. Die Geschichte vom Christentum hat gute und schlechte Seiten gehabt. Sonst hätten wir auch kein Menschenrecht heute und viele Sachen, die unser Abendland ausmachen. Ich möchte jetzt aber gleich die Schlussrunde hineinkommen. Wir haben ja darüber geredet, ob es wirklich einen Gott gibt oder nicht. Was ist denn für euch so ein bisschen der Sinn vom Leben und was ermutigt euch, jeden Tag aufzustehen?
Sinn vom Leben ist für mich wichtig, dass es Begründungen gibt, die gut genug sind und aber keine Referenz auf ein Jenseits brauchen und keine Jenseits-Eudämonie im Sinne von Belohnung im Jenseits für gute Handlungen, sondern eine gute Handlung ist bei meinem Gewissen, bei meinem ethischen Fundament und meiner Richtschnur eigentlich schon gut genug. Also ein robustes Wertegefüge, was aber genau nicht religiöse, teilweise unhinterfragbare Richtschnur braucht. Also ich finde noch, das ist sehr, sehr wertvoll und das ist auch zeitgemäss, dass man den Sinn vom Leben im Leben sieht oder, und nicht im Jenseits. Das hat auch wieder ein riesiges Missbrauchspotenzial oder dass man Elend kann legitimieren, ja, es kommt dir gut, du wirst da belohnt. Also in dem Sinn, der Sinn vom Leben ist im Leben. Das ist das Wichtige. Und im Grossen und Ganzen ist tatsächlich der Sinngeber ist häufig das Individuum. Also wie gestalte ich mein Leben in Dienst von welchem Projekt? Also sich in etwas Grösserem verorten, oder? Ich bin keine Insel, oder? Ich nehme da teil, ich bin da, Familie und Freundeskreis und so weiter und so fort. Da ist Sinnhaftigkeit. Sinn kann helfen sein oder das gute Gefühl, was wir haben, zum Glück in unserem biologischen Apparat, wenn das gelingt, dass man jemand anderem hilft. Hilft. Teilweise ab und zu mal aufopferungsmässig. Also das sind Sachen, die mir Freude machen und die Leid vermindern. Da fühle ich mich gut und wegen dem kann man aber morgen aufstehen. Oder? Das ist eine Motivation. Und darf er nicht etwas anderes zu brauchen, was aber übernatürlich ist oder ein Gesetzgeber, der aber göttlich ist. Das klingt mir hoffentlich und das klingt ganz häufig von Menschen hoffentlich möglichst gut.
Mir hat die Auseinandersetzung mit der christlichen Überlieferung, insbesondere mit der Person Jesus Christus, hat mir auch ein Stück weit sehr schmerzhaft die Augen aufgemacht für die Realität, für die Wirklichkeit in dieser Welt, aber auch die Wirklichkeit von meiner eigenen Person. Und mir hilft, jetzt sage ich es bewusst, auch als gläubiger Mensch, mir hilft es, dass ich in der Nachfolge von dem Jesus Christus lerne, eine bessere Version von mir selber zu werden. Ich sage es so. Ich bin tief überzeugt, dass wenn ich auf das Beste schaue, was der christliche Glaube hervorgebracht hat, auf das Beste schaue, was der christliche Glaube in Menschen erzeugt hat in den letzten 2000 Jahren, dass das für mich eine grosse Motivation ist, dem nachzugehen und als Christ versuchen, in dieser Welt etwas zu bewegen zum Guten hin. Das ist für mich Motivation zum Aufstehen. Und ich sage jetzt mal, es ist die Imitatio Christi. Es ist der Wunsch und auch ein Stück weit manchmal das Bemühen. Manchmal auch mit einem gehörigen Scheitern verbunden. Aber immer wieder auch aus der Gnade aus das Bemühen, dem Jesus Christus nachzueifern, nachzufolgen und zusammen mit anderen Menschen, die ihm nachfolgen, ihn erfahrbar zu machen. Auch heute noch erfahrbar zu machen. So wie Menschen, Nähe, Liebe, Annahme, Barmherzigkeit. Ganz vieles, was wir heute als selbstverständlich in unserem Kulturkreis erachtet. Er hat das initiiert, das ist meine tiefe Überzeugung und ich möchte dem Nachdruck verleihen mit meinem eigenen Leben.
Nehmen wir das als Schlusswort. Danke vielmals, Valentin Abgottspon und Markus Giger. Haben wir heute über das Thema können reden und vertiefen. Ob man an einen Gott glaubt oder nicht, ist ja jedem selber überlassen. Wenn man an Gott glaubt in der christlichen Tradition, ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass man dann auch an Jesus Christus glaubt. Er, der von sich behauptet, der Sohn Gottes zu sein und den Weg, die Wahrheit und das Leben. Der einzige Weg zum Vater. Aber ist er das wirklich oder gibt es da auch noch andere Wege? In der nächsten Folge wenn wir über diese Frage dann reden und das noch ein bisschen mehr vertiefen. Am Mikro war Karl Dietli. Bis zum nächsten Mal.
Hören die 14 Tage wieder rein bei der nächsten Folge von Glaubenssache, Gespräche über Glauben, Kirche und Religion, der Podcast von ERF Media Schweiz über die grossen Lebens-, Glaubens- und Kirchenthemen.